Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Schnörkellos in Hall, dem Podcast der Haller Omas gegen Rechts. Mein Name ist Reinhold Klein und dies ist unsere erste Folge mit einem Gast. Wir begrüßen Dekan Christoph Messerschmidt vom Kirchenbezirk Schwäbisch Hall-Gaildorf, den wir anlässlich der bevorstehenden Kirchenwahl eingeladen haben. Herr Messerschmidt, Sie sind nicht nur Dekan, sondern auch Autor. Sie haben das Buch Sarg und Sense geschrieben. Haben Sie eine Lieblingsgeschichte?
Also in dem Buch ist meine Lieblingsgeschichte die Geschichte, die heißt Der lachende Tod. Also das ist eine ganz kurze Geschichte und die ist eigentlich auf einer Fortbildung entstanden in Braunschweig. Und ist ganz früh entstanden, ja. Und dieses Buch ist eigentlich entstanden, weil ich ein fertiges Buch in der Schublade habe und das wollte keiner veröffentlichen. Und eine dieser Geschichten aus dem Buch habe ich an den Verlag geschickt. Und der hat gesagt, also das andere Buch können wir auch nicht veröffentlichen, aber dieses, wenn es noch mehr von diesen Geschichten gibt, dann machen wir das. Und so ist es im Grunde entstanden. Die wollten lauter Geschichten haben, die irgendwie mit Sterben und Tod zu tun haben.
Okay. Meine Lieblingsgeschichte, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, das war die mit der Frau, die im Bett liegt, mit der schwerkranken Frau, die dann gepflegt wird. Und ich fand es so plastisch, wie Sie das beschrieben haben, wie dann die Pflegerin kommen, sie wenden und.
Ja. Also das ist meine zweitliebste Geschichte, die ist eigentlich viel länger.
Aha.
Also die hätte fast auch ein Buch sein können oder eine kurze Erzählung mit, weiß ich nicht, 80 Seiten oder so. Und also was die Geschichten, glaube ich, ausmacht, dass sie alle auf dem Land spielen, wo ich groß geworden bin und was mich geprägt hat. Und dass sie schon alle auch ein bisschen Anhalt an der Wirklichkeit haben, ja, weil man erlebt ja als Pfarrer schon auch viel und solche Pflegesituationen kriegt man schon mit.
Ja, also ich bin ja selber Pfleger und ich konnte mich da so richtig reinfühlen in die Situation und muss da schon sagen, also ich fand das, Sie haben das sehr gut beobachtet. Also.
Ja, das ist schön, das freut mich.
Gut, jetzt machen wir einen harten Schnitt.
Aber es gibt ein zweites Buch.
Es gibt ein zweites Buch, genau, das wollte ich noch fragen.
Ja, genau, die Chance will ich natürlich nicht nehmen. Also es gibt ein zweites Buch, das wird, wenn alles klappt, auch dieses Jahr noch erscheinen. Das heißt Blauer Schnee und wird bei Molino hier in Schwäbisch Hall erscheinen.
Ah ja, okay. Und was wird es da drin gehen?
Also steht Krimi außen drauf. Ob es dann auch ein Krimi ist, wird man sehen, wenn man es gelesen hat.
Okay, ich bin interessiert, bin gespannt. Herr Messerschmidt, was braucht es, um Dekan zu werden?
Das ist eine gute Frage, das weiß ich auch nicht so genau.
Wie ist es bei Ihnen gelaufen?
Wie ist bei mir gelaufen? Also bei mir ist es so gelaufen, dass ich 10, 12 Jahre auf meiner Stelle in Lorch war und dann ungefähr Mitte, Ende 40 Jahre alt war. Und dann schon die Frage war, was mache ich jetzt noch, also die nächsten 20 Jahre. Und entweder ich wechsle in eine andere Gemeinde und mache das Gleiche, mehr oder weniger das Gleiche nochmal, nur mit anderen Menschen. Oder ich gehe auf irgendeine Sonderstelle oder Funktionsstelle. Ja. Und die Rückmeldungen, die ich gekriegt habe auf Fortbildungen oder auch im Kollegen- und Freundeskreis war, dass ich eigentlich schon auch ein Dekanatamt machen könnte. Was ich mitbringe, was ich glaube, was hilfreich ist, ich bin relativ gut organisiert. Ne? Auch wenn mal ein Termin neben ausgeht.
Passiert.
Aber, ja,
passiert den
Rest. Ich bin, glaube ich, klar strukturiert. Ich komme gut mit der Zeit hin und bin auch relativ ausgeglichen.
So. Ja, das merkt man.
Bin nicht so, also bin relativ ausgeglichen. Und dann finde ich, was auf jeden Fall hilfreich ist, ist Erfahrung. Ja, und ich war 20 Jahre im Gemeindepfarrdienst. Ich habe also Ahnung, was in der Gemeinde, wie Gemeinde funktioniert, welche Schwierigkeiten das gibt, welche Nöte Pfarrer und Pfarrerinnen haben. Ich glaube, da bin ich ein guter Ansprechpartner, kann ich ein guter Ansprechpartner für die Kollegen und Kolleginnen sein.
Was sind Ihre Aufgaben hier im Kirchenbezirk?
Meine Aufgaben sind im Grunde getrittelt. Also stimmt nicht, im Arbeitszeit ist es nicht getrittelt, aber von den Aufgaben her, ja, es sind im Grunde drei Aufgaben. Also ich bin Pfarrer an St. Michael und St. Katharina, ganz normal, hier in Schwäbisch Hall und habe da ganz normale Aufgaben, wie man als Pfarrer hat. Ich predige, ich beerdige, ich begleite Menschen in der Seelsorge. Dann bin ich Vorsitzender der Gesamtkirchengemeinde Schwäbisch Hall. Und dann bin ich noch Vorsitzender im Kirchenbezirk. Ja, also das sind im Grunde die drei Funktionen, die ich habe. Und auf Kirchenbezirksebene bin ich Ansprechpartner für die Jugendwerke, für die Bezirkskantoren, für die Erwachsenenbildung und auch für den Kreisdiakonieverband. So. Ja. Also das sind im Wesentlichen die Aufgaben.
Okay. Wir haben Sie heute eingeladen, weil wir mit Ihnen über die Kirchenwahl sprechen möchten. Die findet ja jetzt am 1. Advent, am 30. November statt. Und welche Bedeutung hat die Kirchenwahl für die Kirchengemeinde?
Findet alle 6 Jahre statt. Für die Kirchengemeinde heißt es, sie wählt ihren Kirchengemeinderat. Der Kirchengemeinderat, so heißt es in unserer Ordnung, leitet zusammen mit dem Pfarrer die Kirchengemeinde. Das heißt, man wählt jetzt die Verantwortlichen, die Leitungsmenschen.
Genau, also der Kirchengemeinderat wird gewählt und dann werden auch die Synodalen gewählt.
Und die Synodalen werden gewählt, genau, das ist unser, in Anführungszeichen, Kirchenparlament. Ja. Das bei uns in der Landeskirche eben durch eine Direktwahl besetzt wird. In anderen Landeskirchen ist das nicht so. Bei uns ist es noch so. Und da ist im Grunde, das passiert das Gleiche wie auf Kirchengemeinderatsebene. Man wählt das Gegenüber oder das Miteinander zum Oberkirchenrat, wie Landeskirche gestaltet werden soll.
Welche Bedeutung hatten die Kirchenwahl für Sie persönlich?
Also jetzt auf Kirchengemeinderatsebene bin ich immer froh, wenn es Menschen gibt, die die Verantwortung übernehmen wollen. Wenn man das gelöst hat, dass man Leute hat, ja, das ist immer, ja, vorher fängt man da an, wer macht weiter, wer hört auf, wie viel braucht man und so. Und da finde ich es immer gut, wenn es am Ende eine gute Mischung gibt zwischen Menschen, die schon Erfahrung haben und Menschen, die neu anfangen,
Weil man sich dann ergänzen kann.
weil man sich ergänzen kann, weil es neue Impulse gibt und wenn es auch eine Mischung gibt zwischen, also in der Altersspanne, wenn man auch immer Ältere und Junge und Mittelalte so im Gremium hat, das sowas finde ich ganz hilfreich. Und für mich selber ist es in diesem Jahr so, dass ich ja kandidiere für die Synode. Das war jetzt zum zweiten Mal, bin schon einmal nicht gewählt worden. Ich hoffe, dass das diesmal anders ausgeht. Und habe da schon Lust dazu, ja, mich auf Ebene der Synode auch einzubringen mit dem, was ich mitbringe, schon auch mit dem Blick aus der Praxis, weil ich den eben habe, ja, und weil ich auch den Blick habe für den ländlichen Raum, würde ich schon sagen, ja, also den, glaube ich, einzuspielen, ist, glaube ich, schon wichtig.
Bei der Landessynode wurde ja auch jetzt zum Beispiel auch darüber entschieden, wie mit
Also wenn Sie über die letzte Synode reden, ja, da geht es, das ist Thema, das uns alle ja auch im Nachklang noch beschäftigt, ist die Sache mit der Trauung für alle. Ja, also solche Sachen entscheidet die Synode, ja, das ist werden Änderungen vom Kirchengesetz, ja, und da kann die Synode inhaltlich Akzente setzen, ja, also ein Gesetz regelt ja dann die Praxis vor Ort. Und wenn die Synode erlaubt, dass man alle trauen darf, dann geht es. Und wenn sie es halt nicht erlauben kann, dann geht es halt nicht.
Dann geht es halt nicht, genau. Ist es schwer, Menschen zu finden, die sich zur Wahl aufstellen lassen?
Es wird zunehmend schwieriger. Also, soweit ich es überblicken kann, sind jetzt im Kirchenbezirk Schwäbisch Hall-Geildorf genügend Menschen am Start. Mhm. Ich würde mal sagen, in den meisten Fällen hat man genauso viele Kandidaten, wie man braucht. Okay. Also das, eine Wahl in dem Sinne, dass man auswählen kann zwischen Kandidierenden, hat man nicht. Mhm. Bei vielen nicht. Ja, ja, gibt es ja auch, dass man mehr Kandidaten hat, wie es Plätze gibt, aber in, mhm, der Regel hat man so viele Kandidierende, wie man braucht.
Wie man braucht.
So, okay. Und ich habe insgesamt 10 Anträge von Kirchengemeinden bekommen, die ihr Gremium verkleinern wollten, weil sie nicht genügend gefunden haben, um die vorgeschriebene Zahl zu bringen, und dann kann man verkleinern. Mhm. Ja. Also das ist schon was zunimmt. Man findet weniger Menschen. Das hat unterschiedliche Gründe. Es sind 6 Jahre. Mhm. Das ist auch lang.
Ja.
Ja. Dann ist es zeitaufwendig. Es sind schwierige Entscheidungen zu treffen. Man muss so Dinge wie den Fahrplan umsetzen in der Kirchengemeinde. Ja. Wir kriegen jetzt die Diskussion um die Gebäude. Welches Gebäude kann man behalten? Welches Gebäude muss man vielleicht irgendwie anders nutzen? Mhm. Das sind jetzt auch nicht die Themen, wo man morgens aufsteht und sagt, darauf habe ich Lust. Ja, sondern das sind wichtige Themen, die können auch Lust machen.
Ja.
Aber es sind auch anstrengende Themen. Mhm.
Die Kirche ist ja auch ein Stück weit im Wandel, nehme ich jetzt so wahr.
Ja.
Na, weil auch teilweise ja Mitglieder weniger werden. Sorgt Sie das?
Schon. Also es ist schon besorgniserregend. Ich habe in meiner Kirchengemeinde in der letzten, in Lorch im Remstal, habe ich angefangen. Da waren es 12 Austritte pro Jahr. Und nach 14 Jahren waren es 50 pro Jahr. Also hat sich innerhalb von 14 Jahren vervierfacht.
Ja. Okay.
Und da gibt es unterschiedliche Gründe, ist ja alles auch erforscht. Ja. Und, klar, bei manchen geht es ums Geld. Mhm. Manche sagen, ich kann auch ohne Kirche glauben. Ja. Also ich brauche die Institution nicht und kann trotzdem meinen Glauben leben. Bei manchen ist es auch so, das habe ich auch erlebt, zunehmend erlebt, dass sie gesagt haben, das, was ihr macht vor Ort, finden wir gut, aber wir treten trotzdem aus. Und bitte schickt uns weiterhin den Gemeindebrief. Ja, also das ist dann was, wo ich ganz schwer zu fassen kriege, weil da einerseits eine Beziehung da ist und eine Verbindung.
Ja.
Inhaltlich und persönlich, wo man trotzdem sagt, ich kann das nicht mehr unterstützen. Ja.
Okay.
Und dann natürlich gab es Missbrauchgeschichte in beiden Kirchen, was auch nicht dazu geführt hat, dass die Leute eingetreten sind.
Also, ja. Genau.
So, also, und das besorgt mich schon, weil es ja ein Bedeutungsverlust ist, den wir haben. Mhm. Ja, also. Mhm. Spielt weniger eine Rolle, was Kirche sagt und was sie meint, hat weniger Bedeutung für mein Leben. Mhm. Und meint sie, arbeite bei einem diakonischen Träger?
Ja, also mir ist da eben auch gerade wichtig, das christliche Menschenbild.
Genau.
Was sich auch mit meinem politischen Weltbild einfach deckt.
Genau.
Ja, dass jeder Mensch gleich viel wert ist. Also das ist mein ganz persönlicher Leitspruch oder Leitsatz, der mich auch in meiner Arbeit und auch in meinem Tun außerhalb meiner Arbeit
leitet. Ja, genau. Und
ja.
Und da haben wir ja was zu bieten.
Ja.
Ja, also auch jetzt in der Pflege, in der Altenpflege von alten Menschen habe ich schon immer auch wieder den Satz gehört, ich bin ja nichts mehr wert, weil ich nichts mehr leisten kann. Ja, und die christliche Botschaft sagt ja, du bist was wert, auch wenn du
Genau.
nichts leisten kannst. Ja, du bist
Oder
und
nicht
bleibst oder nicht
mehr.
mehr. Ja, aber
Ja.
das Menschsein, unser Bild von Menschen definiert sich nicht über die Leistungsfähigkeit. Ja, und da finde ich, haben wir schon was zu sagen. Also in der Gesellschaft, die sich immer mehr über Leistung definiert.
Ja.
Ja. Und
Ja.
über Erfolg und über
Aber das ist eben halt nicht von Dauer. Ja, das erlebe ich ja in meinem Berufsalltag jeden Tag, dass das nicht von Dauer ist. Na, weil das durch einen Haushaltsunfall, wenn man so will, oder durch einen Autounfall von jetzt auf nachher vorbei sein kann, die Leistungsfähigkeit. Ja,
Genau.
und dann ist man trotzdem noch ein Mensch und ist trotzdem noch jemand.
Genau,
Ja.
also biblisch gesprochen, man bleibt Gottes Ebenbild.
Genau.
Diese Ebenbildlichkeit kann ich nicht verlieren, auch wenn ich nichts mehr leisten kann. Ja, und in der Gesellschaft definiert man das zum Teil anders, ja. Also, dass eben wir wieder mehr arbeiten müssen, mehr leisten müssen und so, ja. Also dass das Menschsein überwiegend durch die Leistung definiert wird. Und dadurch, dass wir weniger werden, demografisch und durch die Austritte, verlieren wir auch an Stimme. Also wir sind, ich hätte das gern, dass Kirche in der Mitte der Gesellschaft bleibt,
Ja.
aber die Zahlen geben das nicht mehr her. Es rutscht ein bisschen an den Rand. Ja, und das finde ich schon schade, weil wir wichtige Antworten haben oder wichtige Diskussionsbeiträge auch für den Beginn des Lebens, für das Ende des Lebens
Und auch für das
und auch
Dazwischen.
für das Dazwischen. Ja.
Genau. Wie geht die Kirche damit um? Was versucht die Kirche zu machen? Was versuchen sie persönlich zu machen, damit dass die Austritte weniger werden oder dass mehr Menschen wieder Zugang zur Kirche finden?
Wenn ich es wüsste, würde ich es mir vergolden lassen. Also theoretisch, ja.
Okay.
Ich glaube, dass wir Pfarrer und Pfarrerinnen viele wirklich sehr gute Arbeit machen, ja, dass es nicht daran liegt.
Ja.
Ja, also ich glaube schon, auch so wie ich meine Kollegen und Kolleginnen kenne, die hauen sich da rein und machen sich Gedanken und liegen nicht auf der faulen Haut, sondern sind da echt manchmal über ihre Kräfte hinaus aktiv. Und gleichzeitig können wir diesen gesellschaftlichen Trend nicht aufhalten. Diesen Traditionsverlust, also diese Bedeutungsverlust und den demografischen Wandel, das halten wir nicht auf. Also das heißt, einerseits glaube ich, wir müssen gut weitermachen, gute Arbeit machen, wir müssen dort präsent sein, wo die Menschen sind. Also können nicht immer auf den Sonntagmorgen warten, sondern müssen auch mal rausgehen, so wie wir das jetzt hier in Schwäbisch Hall mal angefangen haben mit der Pop-up Church oder so, ja, also so kleine Versuche an anderen Plätzen aufzutauchen, wo Menschen sind. Kann man auch woanders machen, andere machen Kneipengottesdienste, ja, also
Also quasi dahin gehen, wo die Menschen
dahin
sind.
sind, wo die Menschen gehen. Ich glaube, das schadet nicht,
Ja.
ohne das andere zu lassen. Ja, ist ja auch kein Entweder-Oder, sondern
Ja.
einfach ein bisschen die Akzente verschieben. Ja. Dann glaube ich, neue Medien, vor allem für die nachwachsende Generation, ist wichtig. Wobei es dann auch wieder schwierig ist, weil das, was wir an Botschaft haben, ist einerseits einfach und andererseits auch komplex. Und den kann ich nicht auf so eine 30-Sekunden-Schnipsel runterbrechen, manches, ja, sondern das, also da passt auch nicht immer jedes Medium dazu.
Genau, also deswegen zum Beispiel jetzt wir als Omas gegen Rechts haben uns entschieden, das Medium Podcast zu nutzen, weil man da Themen komplexer auch transportieren kann. Und das ist ja auch was, was man sich nebenher anhören kann.
Ja,
Zum
genau.
Beispiel, ne?
Ja,
Und
genau.
genau.
Ja. Und wir sind jetzt im Kirchenbezirk bei Instagram angekommen. Am Podcast war auch mal eine Idee. Ja, das kann auch noch kommen. Weil das so ist, wie ich es beschreibe.
Ja.
Aber das wird den Trend nicht brechen oder so. Ja.
Nee,
Oder das
natürlich
wird
nicht.
halt vielleicht mal zu einer Verflachung des Trends führen. Ja, was schon mal viel wäre. Ja. So. Und wir müssen uns anders strukturell anders aufstellen. Ja, und also es ist schwierig, weil gleichzeitig streichen wir die Pfarrstellen, was schade ist, weil eben über die Beziehung vor Ort viel passiert. Wenn die Einheiten größer werden, wird die Beziehung schwieriger.
Richtig.
Ja,
Ja.
also ist nicht so eine einfache Geschichte, ist ein Riesenprozess.
Wo man gucken muss, wo es lang geht.
Genau.
Ja.
Ja.
Sie engagieren sich auch im Bündnis für Demokratie und Menschenrechte. Was treibt Sie an, hier aktiv zu sein?
Also das Bündnis ist entstanden, nachdem zum ersten Mal die Remigrationsdebatte aufgekommen ist oder nach außen gedrungen ist und nach dem Treffen in Potsdam,
Ja,
wo
wo
ich
ja über die Vertreibung von sehr vielen Menschen hier in Deutschland.
genau, und wo ich im Freundeskreis Menschen hatte, sag ich jetzt mal aus Österreich,
Ja.
ja, die dann mit ihren Kindern am Frühstückstisch diskutiert müssen wir gehen. Ja, also wo die Kinder das mitgekriegt haben und dann die Eltern gefragt haben, trifft es uns? So, also wo ich gemerkt habe, okay, das macht was mit Menschen.
Ja, das macht verunsichert
Das
Menschen.
verunsichert, es
Ja.
macht Angst.
Ja.
Und wo für mich eine Grenze überschritten war, zu sagen, also das ist nicht die Gesellschaft, in der ich leben will, wo Menschen verunsichert werden.
Ja.
Und dann gab es Gespräche mit den Fraktionen hier aus dem Gemeinderat, wie kann man alle an einen Tisch bringen? Das war die Idee, wir bringen alle an einen Tisch, jenseits der Grenzen. Da waren nicht alle Fraktionen beteiligt, aber fast alle.
Ja.
Und dann ist die Idee entstanden, okay, es gibt dieses Landesbündnis für Demokratie und Menschenrechte, wir schließen uns da an, weil die das auch geschafft haben, parteiübergreifend und über die Institution hinweg an einen Tisch zu kommen. Ja, natürlich ohne Menschen, die in der Nähe des Rechtsextremismus sind. Ja, aber
Was sich
sonst.
ja per se mit den kirchlichen Werten ja widerspricht.
Ja,
Der Extremismus,
genau, der
ne?
Extremismus.
Ja.
So, und das war mein Wunsch auch oder meine Motivation zu sagen, wir bringen alle an einen Tisch. Wir schaffen das und wir schaffen das, dass wir uns zuhören,
Ja.
dass wir noch auf dieser Basis, dass diese Basis uns verbindet, Menschenrechte und Demokratie.
Ja.
Darauf stehen wir noch alle. So war die Motivation, ja. Und wenn wir diese Basis nicht mehr haben, dann passiert das, was alle irgendwie sagen, wir brechen auseinander. Ja.
Ja, das ist richtig. Und ich erinnere mich auch, ich glaube, vor 2 Jahren war das, da haben Sie einen sehr starken Satz gesagt. Für Ihre christliche Existenz gehört es einfach dazu, dass man sich politisch engagiert. Und Kirche kann nicht neutral sein, solange sie das Evangelium verkündet. Können Sie da noch was dazu sagen, wie das
Also in den letzten Jahren kriege ich regelmäßig Mails und manchmal lese ich auch in der Zeitung, Kirche soll doch neutral sein. Ja. Und mit der Neutralität ist gemeint,
dass man sich politisch nicht äußert.
Wir sollen Gottesdienste feiern und Seelsorge machen und auch Nächstenliebe üben, was alles unser Kerngeschäft ist und richtig ist.
Ja.
Aber wir sollen uns in politische Diskussionen nicht einmischen. Und das geht meiner Meinung nach nicht, weil Jesus beispielsweise am Reich Gottes gebaut hat und die in seine Nähe und an seinen Tisch geholt hat, mit denen sich keiner an den Tisch setzen wollte.
Ja.
Ja, und das hat natürlich auch zu seiner Zeit nicht nur Freude ausgelöst. Ja. Aber das politisch und das biblische Menschenbild, wo ist wir ja vorher politisch drüber gesprochen haben, ist politisch, weil es den Wert eines Menschen eben unabhängig von seiner Leistung definiert.
Mhm. Ja.
Sondern allein wir sagen über die Gottebenbildlichkeit, weltlich gesprochen über die Menschenwürde. Das ist deshalb, also das ist der Wert eines Menschen, weil er Menschenwürde hat.
Ja.
Und immer wenn also wenn jemand die Gottebenbildlichkeit von jemand mit Füßen tritt oder wenn die Menschenwürde gefährdet wird,
oder in Frage gestellt
oder
wird, genau,
dann muss ich den Mund aufmachen, weil das meinem biblischen Menschenbild widerspricht. Und da habe ich aus meiner Sicht keine Wahl. Ja.
Genau.
Als Christ oder Christin, sondern da muss ich sagen, es geht nicht. Also nicht, das könnt ihr zwar machen, aber ihr könnt nicht sagen, dass das christlich ist.
Richtig.
Ja. Oder ihr so, und das zieht sich durch die ganzen Bereiche weg. Es gibt diese Bibelstelle mit den 7 Werken der Barmherzigkeit. Kranke besuchen, Hungernden was zu essen geben, Obdachlose aufzunehmen und so, ja. Und das sind ja gesellschaftliche, politische Themen, wenn ich den Auftrag habe, mich um die Menschen zu kümmern, die kein Obdach haben,
ja,
oder die nichts zu essen haben und dann
die Unterstützung benötigen.
Die Unterstützung benötigen, ja. Also wenn dann ist das immer politisch.
Ja.
Ja, es zielt immer auf eine Veränderung der Gesellschaft ab.
Und wir haben ja auch gesehen, wie es war, wenn die Kirche sich nicht eingemischt hat, damals vor
im Zweiten Weltkrieg.
Vom Zweiten Weltkrieg, ja, das Dritte Reich.
Ja.
Ja, wo dann die Kirche entweder geschwiegen hat oder sich nicht eingemischt hat.
Also, ja, oder zu spät angefangen hat, ja.
Ja.
Oder ich will da auch gar nicht sagen, also ich will nicht über die Menschen urteilen, ich will nur meine Schlüsse draus ziehen.
Genau.
Und sagen, okay, also wir müssen immer, wenn Menschenwürde, Gottebenbildlichkeit, Schwache gefährdet sind, müssen wir den Mund aufmachen. Und so, ja.
Genau, und ich finde das unheimlich wertvoll und wichtig, dass die Kirche und die Kirchen sich da ganz klar positionieren.
Und das ist unabhängig von Parteien, ja.
Ja.
Also ich höre das ja immer, natürlich sitzen wir jetzt auch hier zusammen, die Kirche wäre grün-links versifft, ja, und würde nur diesen Zeitgeist bedienen. Aber das sind, ich finde das nicht richtig und ich finde das zu einfach, sondern ich habe Werte, christliche Werte, biblische Werte und ich suche mir natürlich Partner, wo es eine Schnittmenge gibt.
Richtig.
Ja, und für Frieden, für Gerechtigkeit, für Bewahrung der Schöpfung suche ich mir die Partner, die das mitvertreten, um in der Gesellschaft was zu verändern. Und da schaue ich nicht aufs Parteibuch. Ja?
Ja, sondern auf die Haltung des
anderen. Auf die Haltung des anderen.
Ja.
Das ist für mich das Entscheidende.
Aha.
Ja? Und mir begegnet von anderen, also einerseits die Kirche soll neutral sein und von andererseits höre ich das auch von anderen Institutionen, die sagen, wir müssen neutral sein. Wir, also nicht die Kirche, sondern die andere Institution, wir müssen uns neutral verhalten.
Schulen also, zum Beispiel.
Oder Kommunen.
Ja.
Ja, und ich finde, das funktioniert auch bei Kommunen nicht. Weil die ja auf dem Grundgesetz stehen und das Grundgesetz ist nicht neutral. Das
richtig.
Hat eine Position.
Ja, genau. Das ist nach dem.
Es ist parteipolitisch neutral, aber es hat eine Position.
Genau, das Grundgesetz ist ja nach dem deutschen Faschismus entstanden, aus den Lehren daraus. Und dementsprechend ist es so, wie wir es haben. Und das ist ja auch wichtig.
Und da Würde, die Würde des Menschen ist unantastbar.
Ja.
Das ist eine klare Position.
Genau.
Und immer, wenn da Gefährdung ist, kann ich auch als Kommune oder Schule oder wer auch immer nicht neutral sein, weil wir stehen alle auf dieser Verfassung.
Genau. Das ist ja auch die Verfassung, die uns alle schützt.
Ja, vor Willkür. Hoffentlich bleibt es noch lang so.
Ja, das liegt in aller unserer Hand,
dass
das so bleibt. Herr Dekan Messerschmidt, vielen Dank für unser Gespräch. Haben Sie noch eine Botschaft für unsere Zuhörenden?
Also wichtig ist wählen gehen natürlich am 30.11. sowohl für die Kirchengemeinde als auch für die Landessynode.
Ja.
Wobei der Landessynode wäre es natürlich super, man würde die offene Kirche wählen. Aber Hauptsache man geht zur Wahl. Ja.
Mhm.
Und weil ich jetzt ja Pfarrer bin, würde ich schon auch mit einer Bibelvers als Botschaft mit auf den Weg geben. Ja.
Bitte.
Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und so, glaube ich, kann man gut durch die Zeiten kommen. Also verkürzt gesagt könnte man sagen, habt Vertrauen und seid mutig.
Wunderbar. Vielen Dank.
Ich danke.